Guten Morgen. Schön hier zu sein. Für die, die mich nicht kennen, ihr merkt sicher an der Aussprache, ich bin nicht von hier. Ich bin Import. Ich bin ein Holländer. Bin geboren in Amsterdam. Mein Nachname ist ein bisschen ein schwieriger Nachname. Das ist Tromp mit O bitte. Das ist mir ganz wichtig. Und dass ich hierher gekommen bin, das ist so eine Herausforderung, Ruben, in der ich jetzt schon 42 Jahre gesegnet unterwegs bin. Ich bin in Skandinavien meine Frau begegnet. Das hatte viele angenehme Folgen und eine der Folgen ist, dass ich jetzt hier bin. Herausforderungen, das gibt hier unterschiedliche Herausforderungen. Letztens war ich, jetzt muss ich mal gucken, wo die Technik ist, ob das funktioniert. Tack. Genau, die nächste Schritte. Letztes sah ich ein Auto fahren mit so verschiedenen Kajaks oben drauf. Habt ihr das schon mal gesehen? Und da wurde ich erinnert an einen Rübestart meiner Jugend. Das ist ein paar Jahre her, aber ich bin immer noch stolz drauf. Mein ältester Sohn und ich, wir waren Kajak fahren mit einem alten Bekannten, mein Freund Günther. Und er paddelte dann immer mit seinem Kajak voller Zuversicht so ein Wehr runter. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gemacht? Das ist ein irre Gefühl, ja. Also ich habe gesehen, wie er das gemacht hat und ich habe also schon ein paar Mal zu ihm gesagt, also hör mal, ich bin Vater, 4 Kinder, ja, ich muss. Und wisst ihr, Ruben, weißt du, was die größte Herausforderung war? Meine Frau saß strickend vergnügt am Ufer und hat sie das angeguckt, ja. Bis ich natürlich immer meinen Heldenmut zusammengefasst habe, ich bin da runtergegangen. Es war einmalig. Und ich muss euch gestehen, ich habe den ganzen Tag nichts anderes mehr gemacht, als immer den Wehr runter, den Kajak so wieder zurückgelaufen und wieder runter. Herausforderungen angehen. Und da wurde ich im Vorfeld von deiner Einführung hier heute, wurde ich an Daniel erinnert. Der wurde ja 620 vor Christus geboren, kam aus einer vornehmen Familie, aus der Stamme Juda. Und sein Name bedeutet, mein Gott ist Richter. Und dass Nebukadnezar mit seinem Heer Jerusalem eroberte, deportierte die Babylonier, so diese geistige Elite, zu der auch Daniel gehörte, nach Babylon. Und dann passieren da Dinge, und das habe ich mich mal für mich so gedacht, dass ich gedacht habe, Daniel hat ein wesentliches Startkapital in sein Leben gehabt. Ich muss mich immer wieder vergegenwärtigen, der Junge war damals so etwa 14 bis 16 Jahre alt. Und die babylonische Herrscher wollte ja Daniel und die Seine umerziehen und ausbilden in ihrem Sinn. Und Daniel, du fragst du dich, 16 Jahre, was kannst du mit deinen 16 Jahren überhaupt dagegen tun? Man sagt doch, das ist so die Altersgruppe, wo man dabei ist, für sich überhaupt einen Standpunkt im Leben zu finden. Sicher kann man dieses Alter von damals und jetzt nicht eins zu eins übertragen, aber war sein Lebenskonzept noch nicht im Entstehen? Sicherlich ist auch die Pubertät nicht einfach an Daniel vorübergegangen, aber etwas Mutmachendes stellen wir bei ihm fest. Er kann und er will sein Glaube nicht ignorieren. Und ich erinnere mich an unseren Vorstellungsgespräch, Ruben, in Gießen damals, ja, ganz vornehm. Aber da habe ich auch gemerkt, du hast auch Phasen in deinem Leben gehabt, wo es darauf ankommt, zu deinem Glauben zu stehen. Und das ist auch wichtig und das ist gut. Bei Daniel haben seine Eltern und sein Lebensumfeld ihm schon viel von der lebendige Gott Israels beigebracht und das Ergebnis wird sichtbar. Daniel hat den Mut und die Kraft, aktiv seinem Gott treu zu bleiben. Der Gott Israels ist sein Gott, unwiderruflich. Am Beispiel Daniels, und ich habe mich so gefreut, dass hier so die Bühne voll war mit den Kindern. Am Beispiel Daniels können wir sehen, wie viel es für die Standhaftigkeit im Leben ausmacht, wenn Menschen, wenn auch junge Menschen mit geistlichem Startkapital ausgerüstet werden. Und dazu möchte Gott dich, euch und die Gemeinde auch gebrauchen. Und das scheint mir auch angebracht heute am Ewigkeitssonntag. sich darüber im Klaren zu werden, dass solches Startkapital zu Glaubensentscheidungen beim Menschen führen kann mit bleibender Wirkung über das irdische Leben hinaus. Und letztens überflog ich die Shell-Studie, die wird so jedes Jahr oder alle paar Jahre aufgelegt, 2024, dass die Jugend trotz Ukraine-Krieg und so weiter pragmatisch, optimistisch und auch politisch interessiert ist. Und zu den wichtigen Themen zählen Sicherheit, Familie und ein sicherer Arbeitsplatz. Und sie brauchen die Sicherheit, dass ihre Anliegen uns nicht egal sind. Und an anderer Stelle, und da musste ich schmunzeln, viele junge Menschen, ihr könnt dann die Jugend kann mir das nachher nach der Predigt mal bestätigen oder nicht, viele junge Menschen würden ihren Erziehungsstil, ihrer Ansicht nach im Vergleich zu ihren Eltern nur wenig oder kaum ändern. Als ich das gelesen habe, wurde ich gleich meinen Brust breiter gedacht, ja. Und es gibt einen zentralen Text im Alten Testament und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst du deine Kinder einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Diese Worte gehören zum Glaubensbekenntnis Israels. Die Worte Gottes sollen in unsere Herzen geschrieben sein. Die Worte Gottes können wir unseren Kindern einprägen. Und da geht es nicht nur um das, was wir im Kopf haben, sondern um das, was tief in unserem Herzen verwurzelt ist. Und diese Unterweisung findet nicht nur in irgendwelche frommen Kinderveranstaltungen statt, sondern im Sitzen, im Stehen, im Liegen, im Alltag. Es geschieht dort, wo wir mit den Kindern zusammenleben. Als unsere Kinder noch zu Hause waren und ich selber Pastor einer lokalen Gemeinde war, dann ist es im Hause Tromp mit O schon mal passiert, dass ich leidenschaftlich gepredigt habe und dass unter der Woche eine meiner Teenies am Tisch gesagt habe, also Daddy, das hast du am Sonntag ganz anders gesagt. Da habe ich registriert, ich war nicht glaubwürdig. Und vor allem Teens sind allergisch gegenüber jeder Form von Heuchelei, von Masken. Sie prüfen uns Erwachsene. Sie werden dich, Ruben, in dieser Woche, wo du mit denen hier bifurkiert hast, wie ich verstanden habe, werde ich auch geguckt haben. Was für ein Typ ist das? Was ist wirklich echt bei uns? Und deshalb können wir auch im Tiefsten nur das weitergeben, was wir wirklich im Herzen haben. Und erst dann haben wir Autorität. Und vergessen wir nicht, es sind immer die anderen, die entscheiden, ob wir Vorbild sind oder nicht. Wo Leute sagen, also so wie du lebst, möchte ich auch leben oder so wie du lebst. Auf keinen Fall. Kannst du dich noch erinnern, in deiner Stelleanzeige, welche Überschrift da stand? Zukunftsgestalter für die Kinder- und Jugendbereich. Und das sind wir im Grunde genommen alle. Zukunftsgestalter auch für andere. Und Ruben, du wirst hier mit Erwartungen konfrontiert. Das ist total berechtigt, ist auch normal, das haben jede von uns. Aber Erwartungen können uns manchmal auch fehlleiten. Die Bibel lehrt uns, unser Glauben darf nicht vom Menschen abhängig sein, sondern soll von Gott und von seinem Wort, dass wir uns immer wieder an ihn orientieren. Das ist im Umgang mit Erwartungen wichtig und befreiend. Und bei ein solches Ereignis wie heute tendiere ich manchmal dazu, etwas zu zitieren. Also ich habe das nicht geschrieben, ja, ich zitiere nur. Das ist aus einem Neunkirchener Kalenderblatt. Trifft natürlich hier auf der Alp nicht zu, aber ich habe gedacht, bring's mal mit. Ja, da heißt es, in manchen Gemeinden scheint das ganze Jahr über die Jagd auf Prediger, Mitarbeiter und leitende Gemeindemitglieder offen zu sein. Und folgende Schrotladungen sind die gebräuchlichsten. Ist er lebhaft, dann nennt man ihn nervös. Ist er ruhig, dann fehlt ihm das geistliche Feuer. Hat er graue Haare, dann ist er zu alt für die Jugend. Ist er noch jung, dann mangelt es ihm an Erfahrung. Verändert er den alten Trott, dann ist er Modernist. Wehrt er die Tradition, so hat er keine Ideen. Spricht er mit Konzept, dann fehlt der Predigt der Geist. Redet er frei, dann war es wieder mal Schüttelobst. Spricht er leise, war das der Grund einzupennen. Studiert er noch viel, bleibt er ein Theoretiker. Geht er mal spazieren, besucht er doch besser die Alten. Und redet er von Tagesereignissen, dann ist er politisch. Bleibt er beim Text, dann hat er keine CV-Garage. Feiert er mit einem Bekannten, ist er ein Weltkind. Und gebraucht er Fremdwörter, hängt er den Akademiker raus. Und da heißt am Ende, wer betet noch für den Pastor? Also, liebe Ruhm, das kannst du wissen. Hier ist für dich und für euch beide gebetet worden. Aber wichtig bei allem, mach dich nicht von den Erwartungen abhängig, sondern zuallererst von Jesus. Und jetzt als ein Mann, der schon 42 Jahre in einer einmaligen Herausforderung unterwegs ist, das ist jetzt euer erstes Ehejahr. Nehmt euch Zeit, diese Ehe zu gestalten. Wenn die erste Furche auf den Acker gerade ist, dann ist es leichter, dass die andere Furche auch gerade werden. Und liebe Gemeinde, werde ich euch mal was Neues erzählen. Ruben wird nicht in allem eure Erwartungen entsprechen. Habt ihr das gewusst? Ja? Und andersrum, Ruben, wird diese Gemeinde auch nicht immer deine Vorstellungen entsprechen. Und da muss man mit anderen reden, aber entscheidend ist, dass wir in der Abhängigkeit von Jesus Christus gemeinsam den richtigen Weg finden und jede von uns da den richtigen Platz einnimmt. Und in der Shell-Studie fühlen junge Menschen sich im Vergleich zu der letzten Befragung unter einem stärkeren Einfluss von globalen Krisen, wie zum Beispiel der Ukraine-Krise, die Klimakrise, die wirtschaftliche Unsicherheit, also der heranwachsende Generation spürt Herausforderungen. Denken wir an die Rentendebatte, mit der wir tagtäglich konfrontiert werden. Damals war Daniel, wenn auch ganz anders, auch in einer Phase mit zunehmenden Herausforderungen unterwegs. Für Israel muss es damals bei der Deportierung so ausgesehen haben, dass diese jungen Männer für die Zukunft verloren sind. Und so ähnlich geht es uns doch manchmal auch als Eltern oder als Großeltern, wenn wir miterleben, wie zum Beispiel unsere Kinder oder Enkelkinder, ich sag's mal so, immer mehr in so eine Welt Nebukadnezars hinein müssen. Eine Welt, in der der einzig wahre Gott oftmals verleugnet wird. Da findet der Religionsstunde mit 7- bis 8-jährigen Kindern in der Grundschule statt und da wird gesagt, also ob es Gott gibt, da bin ich mir nicht so sicher. Oder da erlebt einer am Arbeitsplatz, wie wenig im Alltag nach Gott gefragt wird und nach seiner Ansichten gelebt wird. Und er fragt sich, Jesus, kannst du mir jetzt wirklich helfen? Die heutige Einführung von Ruben ist eine gute Gelegenheit für uns, dass wir uns nochmal vor Augen führen, wie wichtig diese Anzahlungen auf dieses Startkapital sind, dass andere im Alltag standhalten können. Und es ist mir klar, dass es trotz der bestgemeinten Einzahlung keine Garantie geben kann, dass manche nicht eines Tages einen anderen Weg gehen. Aber ein solches Startkapital bringt manchmal nachträglich noch Zinsen. Ich habe schon in manche Situationen gehört, wie Leute in ihrem Leben total aus der Bahn gekommen sind, aber aus irgendeiner Situation sich plötzlich an ein Gespräch, eine Kinderstunde, eine Predigt, irgendetwas erinnern und Gott dadurch wirkt. Ich hoffe, dieses Beispiel Daniel ermutigt uns, uns den Herausforderungen zu stellen und fleißig mit diesen Einzahlungen zu sein. Und eine andere Herausforderung ist für mich dieses unheimliche pädagogische Programm. Es hört sich so harmlos an, aber es verknüpft sich mit der Absicht, Daniel und die drei anderen in die Sprache der Chaldäer zu unterrichten, zugleich auch die Konfrontation mit der Kultur und der Religion der Babylonier. So sollte diese Inhalte und den Geist Babels in sich aufnehmen. Und es geht schon ein Stück an die Identität, wenn du plötzlich einen anderen Namen bekommst. Im Zeugnis von Kriegsgefangenen wird manchmal erwähnt, was das für Einzelne bewirkt, wenn ihre eigene Name nicht mehr erwünscht ist, sondern dass es heißt Baracke 8, Nummer 362. Und nachforschen erwähnen, wie stark wir uns mit unseren Namen identifizieren. Und jetzt stell dir mal vor, da gibt es einen Namen, den du überhaupt nichts magst. Ich erwähne jetzt keinen Namen, und da kann ich jetzt, ja. Ein Namen, den du überhaupt nicht magst. Und plötzlich wirst du so genannt. Das ist dann plötzlich dein Name. Statt Daniel Belshazzar. Bel schirmer sein Leben. Und Bel, das war der höchste Gott des babylonischen Gotteshimmels. Ein Gräuel für Daniel. Und zugleich wittert er die Gefahr, dass die Babylonier sie durch diese alltägliche Gepflogenheiten sie umpolen wollen in ihrem Denken, in ihrem Handeln. Und ich hoffe, wir wittern die Herausforderungen genauso. Wisst ihr, im Alltag stecken uns unsere hochgesteckten geistlichen Ziele bitte wenig, wenn wir in unserem Herzen nicht bei Jesus bleiben. Daniel orientierte sich konsequent an Gott. Und gibt es für Daniel außer Anpassung oder Widerstand noch einen dritten Weg? Daniel fasste einen Entschluss, weil ein Weg gibt Gott frei. Es heißt in Vers 8, in Bezug auf Daniel, er nahm sich in seinem Herzen vor. Dieser Entschluss, Gott treu zu bleiben, ist das Resultat von der festen Überzeugung bei Daniel, dass nicht Nebukadnezar der Herr der Geschichte ist, sondern allein der lebendige Gott im Himmel. Nochmals, die Folge von dem Einzahlen von diesem Startkapital. Und Daniel geht auf diese zuständige Ernährungsbeamte zu und diese genehmigt, man hat ja gehört, er hat ja so ein, ja, fühlt sich jetzt nicht so ganz wohl. Er hofft, dass er alle Körperteile noch behalten kann. Ja. Ein Testlauf von 10 Tagen. Und das hört sich jetzt für uns hier am Sonntagmorgen so harmlos an. Aber damit legt Daniel sich das Leben von ihm und seine Freunde voll und ganz in die Hand Gottes. Und nach 10 Tagen ist dieser Beamte überzeugt, dass diese Speiseplanänderung sich bewährt. Und für die Ernährungsbewusste unter uns, die Enttäuschung, dieser Glaubenssieg war nicht das Ergebnis von Brokkoli, Gemüse und Wasser an sich oder eine geistliche Revolte am Königshof, sondern seine Treue. Gott hat sich in dieser Konfliktsituation zu der Treue und Konsequentheit von dem Daniel bekannt. Und wir alle stehen, so wie wir hier sitzen, in irgendwelche Herausforderungen. Und jetzt denk mal an deine größte aktuelle Herausforderung. Dein größtes Problem. An die Personen, die beteiligt sind. An Leute, die dir das Leben schwer machen. Sie haben wie Nebukadnezar die Sache nicht in der Hand, sondern Gott. Und bitte sei fest davon überzeugt oder fasse vielleicht auch heute wieder ganz neu diesen Entschluss, Gott bekennt sich zu unserer Treue. Und Daniel und seine Freunde erhielten von ihm Einsicht und Verstand. Ich finde es so schön, dass das heißt. Ich frage mich immer, wie hat man das gemessen? Der König fand sie 10-mal klüger und verständiger als alle Ratgeber seines Reiches. Auf jeden Fall ein wesentlicher Unterschied. 4 Teenies an diesem riesigen Hof, menschlich gesehen fast allein. Also kommen wir uns das persönlich oder vielleicht auch als Gemeinde manchmal vor. Aber da sollen wir uns solche Dimensionen Gottes wie bei Daniel vor Augen führen. Gott bekennt sich. Und das finde ich auch wichtig für die Jugendlichen unter uns, dass wir verstehen, auch ihr habt eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, auch ihre Altersgruppe mit dem Wort Gottes zu erreichen. Geht hin in alle Welt. Ihr seid wichtig in eurem Umfeld. Ihr seid wichtig hier in der Gemeinde. Eure Ansichten sind gefragt. Und Gott freut sich über eure Nachfolgebereitschaft. Und vor allem auch Kinder sind das anschauliche Beispiel für Offenheit und Belehrbarkeit. Sie haben noch keine Vorurteile über die Wirklichkeit, haben noch keine Vorurteile über das, was möglich ist. Sie relativieren nicht, sondern sie nehmen es genauso an, wie es da steht. Und das ist richtig. Und möglicherweise geht uns angebliche Erwachsene manche Begeisterung für Jesus flöte, weil wir so viel relativieren und problematisieren. Und der heutige Blick auf Daniels Treue ist auch eine gute Gelegenheit, sich mal zu überlegen, wo bin ich vielleicht mit irgendwelchen faulen Kompromissen in meinem Leben unterwegs und sie zu beenden, sich zu Gott zu stellen. Und ob wir jetzt jung oder alt sind, ist vielleicht für dich ein Problem. Aber nicht vor Gott. Und Gott wartet nicht, bis wir perfekt sind. Er stellt uns nicht umsonst auch hier in eine Gemeinde hinein. Samuel, Daniel, noch viele andere hatte noch viel, nicht viel Lebenserfahrung, als Gott auf sie zukam. Kennt ihr diesen jungen Mann? Zinzendorf? Der schmiedete schon als Teenager Pläne, wie es möglich wäre, viele Menschen auf der ganzen Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Und später realisierte er das mit den Herrenhuter Brüdern, habe Hunderte von Missionaren ausgesandt. Impuls von einem Teenie. Oder John Wesley. Im 18. Jahrhundert gab es eine blutige Revolution in Frankreich. Aber nicht in England. Und viele Historiker sind sich einig, Menschen wie John Wesley haben viele Engländer zum Glauben geführt und das hat sich gesellschaftlich ausgewirkt. Vertreter der Evangelischen Allianz haben sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt. Und letztens las ich eine ermutigende Hypothese. Ein Meinungsinstitut meint, dass wenn 3-5% der Bevölkerung wissen, was sie wollen, dann können sie die Themen in der öffentlichen Meinung mitbestimmen. Und da gibt es Beispiele. Gott wartet nicht, bis wir perfekt sind. Wisst ihr, Daniel vermeidet nicht. Er delegiert nicht. Er denkt nicht, es sind andere, die könnte die Sache in die Hand nehmen, sondern er weiß, es betrifft auch mich. Ich bin der, wir sind die, die Gott in den Wandel unserer Zeit hineingestellt hat. Ein Zitat, unsere Demokratie und unser Land und unsere Gesellschaft sind darauf angewiesen, dass es Christinnen und Christen gibt, die ihren Platz einnehmen. Und dabei sind wir nicht erfolgsorientiert, sondern vielmehr gehorsams- oder verheißungsorientiert. Wir setzen uns mit unsere Überzeugungen ein und wir stülpen es anderen nicht über, sondern zeigen es als Alternative auf. Wo kommen Leute in ihrem Leben hin, wenn sie dich oder mich als Vorbild nehmen? Ich finde das eine herrliche Geschichte. Ich habe da keine geschichtliche Quelle. Ich habe es ein paar Mal gelesen, manche Nationen wurde auf den Kopf gestellt, weil junge Leute etwas von dieser Kraft des Evangeliums, von der Kraft des Glaubens verstanden haben. Für 1000 Jahren haben die Wikinger, haben wir im Bild, ja, die Jungs, nicht, die nicht zuerst reden, wurde Island von den Wikinger erobert. Und die neue Herren ärgerte sich über einen Teil der Bevölkerung. Und ihr könnt euch vielleicht denken, das waren die Christen. Die sind nicht zimperlich mit denen umgegangen. Und dann gaben sie den Christen eine besondere niedrige Arbeit. Sie müssten die Kinder betreuen. Und was haben die gemacht? Die haben den Kindern anhand der Bibel das Lesen und Schreiben beigebracht. Das hat Nationen geprägt. Nach mehreren Generationen wurde in Island ein Christ zum König gewählt. Herausforderungen angehen. Sind wir mutig unterwegs? Und das wünschen wir auch Ruben und Johanna. Gott segne uns alle. Amen.